Hoher Besuch in Folge Nummer 28 des Adsventure.de Podcasts. Wir sprechen mit Ramona Dold von Facebook über das Thema Liquidität und Signals und wie Media Buying im Jahr 2020 funktioniert.
Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im Adsventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 28 des Adsventure.de Podcast. Wir freuen uns heute, einen Gast zu haben von der Plattform, über die wir sehr häufig hier sprechen in diesem Podcast. Wir freuen uns sehr, heute die Ramona Dold von Facebook zu Gast zu haben. Viele Grüße und hallo Ramona, grüß dich.
Hi Florian, ja, vielen Dank, dass ich heute bei euch im Podcast zu Gast sein darf. Ja, ich bin Produktmarketing-Managerin bei Facebook in Hamburg. Aktuell bin ich hier noch im Homeoffice, aber ja, ich kann natürlich genauso weiterhin dank der virtuellen Möglichkeiten meinen Job als Produktmarketing-Managerin genauso machen, und dabei helfe ich Werbetreibenden beziehungsweise unseren Kundenteams, die mit unseren Werbetreibenden arbeiten, dabei unsere bestehenden und neuen Lösungen umzusetzen und damit strategisch zu wachsen und dann das Feedback auch wieder in unsere Produktteams zurückzuspielen. Ich bin eigentlich schon seit fast 15 Jahren im digitalen Marketing unterwegs und habe mich da sehr auf Direct Response und Performance Marketing und auch Commerce-Lösungen spezialisiert und auch schon in unterschiedlichsten Branchen wie Gaming, E-Commerce, Fashion gearbeitet und da aber immer eigentlich den Bezug zum Facebook-Advertising gehabt, wie zum Beispiel bei Vistaprint in Barcelona oder Good Game Studios hier in Hamburg, und Tom Taylor kennen ja sicher hier sehr, sehr viele, und habe da auch immer selbst Kampagnenmanagement durchgeführt, aber war da auch in der strategischen Online-Marketing-Entwicklung unterwegs.
Sehr schön. Freut uns jedenfalls sehr, dass du hier bist. Große Ehre für uns, und Sebastian, up to you.
Yes, sehr cool. Auch von mir, hi Ramona, schön, dass du da bist. Mega cool. Da stellt sich die Frage, also du jetzt schon erzählt hast von deinen ganzen deiner Expertise und deiner Erfahrung, was fasziniert dich denn an diesem ganzen, an der ganzen Arbeit, vor allem jetzt insbesondere bei Facebook, denn am meisten? Also auch im digitalen Marketing, auch vielleicht von den 15 Jahren Erfahrung.
Ja, ich bin dann vor 2 Jahren zu Facebook gekommen, weil ich eben sehr produktorientiert dann auch bin und mir diese Stelle als Produktmarketing-Managerin, die ich jetzt auch schon seit einiger Zeit innehabe, da diese Schnittstellenfunktion zwischen Produkt und Markt ausführen zu können, das ist eigentlich was mich am meisten interessiert, und mit verschiedenen Stakeholdern zu tun zu haben, also mit verschiedensten Abteilungen von Marketing über Solution Engineers, über auch die Kundenteams, die dann wirklich mit den Kunden direkt arbeiten und da auch mitgestalten zu können und Einfluss zu haben und gleichzeitig eben auch sehr, sehr international zu arbeiten, da ich 10 Jahre lang im Ausland auch gearbeitet habe und dann, selbst wenn ich es hier sehr, sehr schön finde in Hamburg, doch immer diesen internationalen Aspekt sehr schön finde. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, was mich an der Arbeit auch sehr reizt, ist, dass man gleichzeitig auch immer die Möglichkeit neben dem Core-Job hat, sich für die Community einzusetzen und da eben auch in verschiedenen Möglichkeiten für Social Good bei Facebook dann beitragen kann.
Sehr cool. Und die Möglichkeit hat, heute auch bei uns im Podcast zu sein.
Ja, das ist auch noch eine recht neue Erfahrung, aber macht super Spaß.
Das freut mich sehr, ja. Genau, und eine Sache, die du gerade auch gesagt hast, ist ja so ein bisschen deine, ich sag mal, Performance-Marketing oder Advertising-Vergangenheit. Und das ist ja sozusagen unser Kernthema letzten Endes des Podcasts. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Und zwar im Prinzip sprechen wir darüber, wie Media Buying im Jahr 2020 aussehen sollte und was man da eben beachten sollte, da sprechen wir auch häufig drüber, welche Fundamentals, nennen wir das immer, man beachten sollte, um eben dann die besten Ergebnisse sozusagen für mich selbst als Advertiser sozusagen zu generieren. Deswegen, lass uns da mal direkt einsteigen, sozusagen mit etwas Real Talk. Macht es denn im Jahr 2020 noch Sinn, den Algorithmus zu hacken? Beispielsweise, es gibt ja ganz viele verrückte Bidding-Strategien oder Taktiken am Markt, dass ich irgendwie überbiete, dass ich mehrere Adsets parallel starte mit einem unterschiedlich hohen Gebot. Macht sowas tatsächlich im Jahr 2020 noch Sinn oder ist es doch am Ende viel sinnvoller, dass ich euch am Ende, der Plattform am Ende, das Vertrauen schenke und den Algorithmus quasi arbeiten lasse?
Ja, ich weiß das. Also ich sehe das immer wieder, dass viele Werbetreibende natürlich gerne auch immer versuchen, mit sehr vielen Hacks, wie du auch schon gesagt hast, unterwegs zu sein. Und das ist auch wirklich nichts Verwerfliches, ne? Also es geht immer alles über Test and Learn und zu testen. Aber man muss eben auch bedenken, dass sich die Plattform über die Jahre sehr stark verändert hat und in der Hinsicht auch viele neue Features dazugekommen sind, die eben um maschinelles Lernen gehen, die um die Verbesserung der automatisierten Systeme gehen. Und deshalb ist natürlich die Best Practice, dem Algorithmus möglichst viel Freiheit zu geben, um möglichst viele Datenpunkte zu generieren damit. Und das ist ja immer das Endziel eigentlich, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort und mit Ort meine ich da auf der richtigen Plattform erreicht werden und damit eben dem maschinellen Lernen am besten da diesen Hebel bewegen zu können. Und wir sehen das auch so, die Fast Movers in der Industrie, also die Performance Marketeers, die bewegen sich ja schon seit einiger Zeit weg von sehr, sehr manuellen Bidding-Strategien, auch wenn sie vielleicht in Einzelfällen auf jeden Fall sinnvoll sind, oder auch von sehr engem Targeting oder wirklich kleinteiligen Kampagnen-Setup. Also, dass auch wirklich dieses manuelle Arbeiten von Kampagnen-Managerinnen dann sozusagen mehr hingeht zu datengesteuerten Prozessen, auch innerhalb von Unternehmen, damit sich die Teams wirklich auf andere strategischere Projekte konzentrieren können. Ja. Aber wie gesagt, es gibt immer Ausnahmesituationen, wenn es eine Standalone-Kampagne gibt, zum bestimmten saisonalen Event oder ein Produktlaunch oder was auch immer dann gerade Spezifisches auf der Advertiser-Seite ist, dass es da auch Ausnahmen gibt.
Ja, da gibt es ja vielleicht, also wir haben uns so eine Analogie überlegt, das ist ja so ein bisschen so ähnlich, wie wenn jetzt ein Pilot im Start von einem Flugzeug erstmal manuell eingreifen muss quasi. Der Start und die Landung finden manuell statt, aber der längste Teil des Flugs ist dann automatisiert auf Autopilot quasi. Wie kann man das jetzt in deiner Meinung nach auf Facebook übertragen?
Ja, das ist eine schöne Analogie und bestätigt jetzt auch schon ein bisschen das, was ich davor gesagt habe. So der Start wäre dann wirklich, dass sich die Teams eben manuell, also da kommt der menschliche Aspekt rein, zusammensetzen, sich abstimmen, wirklich das Kampagnenziel, das Businessziel zusammen definieren, das Tech-Setup aufsetzen, also Marketeers mit den Tech-Leuten auf Advertiser-Seite zusammenarbeiten, wirklich Reportings schon mal aufsetzen und diese Dinge eben manuell zum Start einer Kampagne aufzusetzen, Budgets zu bestimmen, Creatives mit den Design-Abteilungen abzustimmen. Und wenn all das dann in den Ads Manager zum Beispiel dann eingesteuert wird und eingepflegt wird, dann kann eigentlich der Autopilot gestartet werden und es kann losgehen. Und dann übernimmt natürlich das maschinelle Lernen mit all diesen Einstellungen dann quasi die Aufgabe. Und am Ende der Kampagne, würde ich dann sagen, was wieder dann analog die Landung ist, geht es dann natürlich dann wieder die Kampagnenergebnisse manuell oder als, da kommt der humane Aspekt rein, wieder zu bewerten. Vielleicht zu sagen, muss ich da nochmal mehr Budget reingeben, war die Kampagne erfolgreich, all diese Entscheidungen dann wieder in den Teams zu treffen.
Ja, ich finde, das ist auch ein ganz schönes Bild, wenn man sich manchmal tatsächlich auch so fühlt wie in so einem Cockpit, wenn man vor dem Ads-Manager sitzt, dann ja. Kommt vor wie der Pilot quasi. Ja, und das sind, glaube ich, ganz viele Dinge, die wir auch immer wieder besprechen hier, die sich über diese Analogie quasi tragen lassen, irgendwie. Beispiel Open Targeting und so weiter, was einem ja schon zeigt, dass man dann ein Stück, sage ich jetzt mal, zurückgehen kann von dem maschinellen Arbeiten und irgendwie alles hier links und rechts steuern hinzu. Ich kann der Maschine in Anführungsstrichen irgendwie auch vertrauen. Eine Sache, die da auch immer mitschwingt und über die wir auch immer sprechen hier, ist das Thema Liquidität. Und da wir jetzt ja die ehrenvolle Situation haben, einen Gast direkt aus dem Hause Facebook zu haben, direkt die Frage an dich. Was bedeutet das denn aus eurer Sicht? Was bedeutet Liquidität?
Ja, Liquidität ist vielleicht manchmal auch immer so ein Wort, bei dem man eher so an den Finanzbereich denkt. In dem Fall möchte ich aber auch nochmal eine neue Analogie ins Spiel bringen. Man kann sich da vielleicht so einen rauschenden Wasserfall vorstellen, also einen ganz breiten Wasserfall. Und so würde dann digitales Marketing oder Marketing auf Facebook mit Flexibilität aussehen. Also Liquidität kann man vielleicht auch mit Flexibilität gleichsetzen und dann eben diesen Wasserfall sehen, wo Daten und Budgets die Freiheit haben, eben zu fließen und mit den Features von uns gebündelt werden können, um dann das maschinelle Lernen effizient einzusetzen. Und der Gedanke ist dann dabei, dass quasi jeder Euro, der in die Kampagne fließt, die Freiheit hat, eben sich den effizientesten Weg zu suchen, um dann das Kampagnenziel, das man vorher festgelegt hat, zu erreichen. Und das ist eben dann auf unseren Plattformen eben, wie du gerade schon gesagt hast, weitestgehend dann am besten möglich, wenn man diese Kontrolle so gut es geht. Es gibt immer Kontrollmechanismen, dass man die aber möglichst mit einer Freiheit behält, um dem System die Entscheidungen zu überlassen.
Absolut. Mhm. Vielleicht eine Anmerkung dazu noch von meiner Seite. Ich glaube, was man sich da vor Augen führen muss, insbesondere, was sich im Laufe der letzten Jahre halt so entwickelt hat, wie vielfältig die Plattform, jetzt mal nur in Bezug auf Platzierung, gesprochen, wie vielfältig die Plattform alleine durch Platzierung geworden ist und das Bild des Wasserfalls, was dann in die verschiedenen Platzierungen quasi, also das Wasser, was dann in die verschiedenen Platzierungen reintröpfelt, sage ich jetzt mal, ist, glaube ich, ein ganz schönes Bild, was man sich immer wieder vor Augen führen muss. Und ja, da, wir werden nachher nochmal über Placements sprechen, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was sich da einfach auch getan hat. Und ich glaube, so diese Testing-Mentalität und das immer wieder ausprobieren, ist extrem wichtig für Werbetreibende, das auf dem Schirm zu haben. Ja.
Gibt es dann deiner Meinung nach für mehr Liquidität aus dem Hause Facebook? Also wir haben ja CBO, Auto-Placement, Simplification. Was sind jetzt denn die Dinge, die dafür sorgen, dass ich eben mehr Liquidität habe?
Also vielleicht kann man da auch nochmal bei dem Bild des Weges bleiben. Also es gibt so 5 Schritte zur Liquidität, die dann eben quasi auch einen Anstieg von Automatisierung der Kampagnen bedeuten. Und dabei ist ein ganz fundamentales Feature, sind die Signale, also Datenpunkte. Und das sind zum einen Datenpunkte, die auf den Plattformen gesammelt werden, also zum Beispiel Likes eines Posts oder wenn jemand auf Facebook etwas sucht. Das sind zum Beispiel Signale. Signale können aber auch, wie wir es nennen, von unseren Business-Tools kommen, also sprich dem Pixel, dem Facebook Developer Kit, also für Apps, die SDK, verschiedene Schnittstellen wie die Conversions API oder App Events API oder Offline Conversions API, die dann das ganze Fundament fürs Performance Marketing bilden. Und dann gibt es 3 Konzepte zur Liquidität oder Flexibilität. Zum einen im Hinblick auf Zielgruppen, also dass man da möglichst viel Freiheit im Sinne von Zielgruppen erreicht, um auch wieder die wertvollste Zielgruppe über Machine Learning zu erreichen. Oder dann, was du auch schon gesagt hast, Florian, die Platzierungsliquidität, damit man in möglichst viele Platzierungen einoptet, da es mittlerweile, ich glaube, bis zu 17 Platzierungen gibt und da eben sich nicht einschränkt. Und dann gibt's noch die Budgetliquidität, wie du, Sebastian, hast ja auch gerade von CBO gesprochen, also die Optimierung des Kampagnenbudgets, dass man eben da auch die Einschränkungen entfernt, damit das Kampagnenbudget bestmöglich über die Anzeigengruppen fließen kann. Und dann gibt's noch einen letzten Punkt, das ist sozusagen das Oberdach, die Simplification bzw. die Vereinfachung der Accountstruktur. Das sind dann so die fünf Hebel oder die fünf Schritte zum optimalen Weg der Liquidität.
Ist eigentlich schon verrückt, wenn man sich vor Augen führt, dass wir mittlerweile über 17, vielleicht ist es ein, zwei mehr, ich weiß jetzt auch gerade nicht ganz genau, aber dass man 17 Placements mittlerweile schon hat und irgendwie, keine Ahnung, für mich alles damals irgendwie losging mit einer Platzierung auf der rechten Spalte, ja. Und jetzt ist es irgendwie so ein krass großes Thema geworden, was die Placements anbelangt. Das ist schon echt crazy, ja. Eine Sache, die, also ich stelle jetzt mal eine These auf, oder diese These stelle ich nicht nur jetzt auf, sondern ganz oft auf, dass in Zukunft zwei Bereiche immens wichtig werden, was genau in diese Richtung geht, die du auch gerade angesprochen hattest, Ramona. Ich glaube, dass wir einerseits Tag in Form von Tracking benötigen und auf der anderen Seite eben die Creators benötigen, weil der Teil, der dazwischen liegt, was meiner Meinung nach heute halt noch stark das Thema Targeting bedeutet, der wird aus meiner Sicht sehr stark in die linke Ecke rüber wechseln, also in die Richtung des Trackings, was wir ja auch immer als Fundamentals sehen. Heißt also, ist es denn tatsächlich so, auch aus eurer Sicht so, dass das Tracking, also die Signals, mehr und mehr das Targeting bestimmen und was dann am Ende ja dazu führt, dass ich als Media Buyer mir darüber gar nicht mehr so viele Gedanken machen muss?
Ja, also ich bestätige auf jeden Fall die These. Ich würde vielleicht Tracking wirklich durch Datenpunkte ersetzen, denn Tracking kann ja auch, bedeutet dann auch mehr, dass das Messen vielleicht für den einzelnen Advertiser, und es können auch andere Systeme dann da vielleicht noch sein, die Datenpunkte, also gerade auch die Kombination aus den Daten, die auf den Plattformen generiert werden, als auch die Daten, die vom Advertiser reinkommen, und dann auch noch die Signale, die dann, können wir später auch nochmal tiefer drauf eingehen, wenn man zum Beispiel einen Katalog benutzt und Dynamic Ads benutzt. Das alles in Kombination bestimmt das Targeting oder definiert mit das Targeting, je nachdem, welche Targeting-Möglichkeiten man nutzt. Da gehören auch dann Lookalike-Audiences dazu, die über unterschiedliche Datenpunkte entweder auf der Webseite oder über die App oder auch über einen File-Upload generiert werden können. Und da sind natürlich die Signale eben das Fundament für das Targeting. Und man spricht dann sozusagen, wenn wir von der Zielgruppenliquidität sprechen, davon, dass eben da wieder die wertvollste Möglichkeit in die Impressionen fließen, die dann nicht mehr von der Eigenschaft einer Person abhängen. Ne? Ob das jetzt, ich wurde auch schon immer oft gefragt von Werbetreibenden, ja, soll ich jetzt für das Produkt, soll ich jetzt da nur vegane Leute ins Targeting einschließen und da vielleicht einen Sportinteressierten? Und ich meine, es kann auch einen veganen Sportinteressierten geben. Ne? Also da wären es dann so viele Kombinationen, dass das Interessenstargeting eigentlich so in dieser Form nicht mehr existiert, sondern über die Realtime-Datenpunkte von den Signalen, von denen ich gerade gesprochen habe, eben generiert wird. Und dafür gibt es eben dann unterschiedlichste Möglichkeiten.
Ja, also das sehen ja Florian und ich auch in den Accounts, dass es sich ja immer mehr Sachen durchsetzen, jetzt Open Targeting als bestes Adset in der Kampagne, im Gegensatz zu einem vielleicht besser definierten Interest oder anderen Dingen oder auch so Sachen wie Dynamic Ads for Broad Audiences. Was bedeutet jetzt das für die Entwicklung für Werbetreibende, also was du jetzt gesagt hast mit dem ganzen Thema Signals und wie sich das quasi auswirkt auf das Targeting?
Ja, da vielleicht auch nochmal zu der, wie man, was es eben früher für Strategien gab, als es eben diese dieses ganze maschinelle Lernen oder Features wie Dynamic Ads für Broad Audiences noch gar nicht gab. Und da haben wir eben von exklusivem Targeting gesprochen. Wenn ich da mal ein Beispiel nennen kann, wenn man zum Beispiel eine jüngere Frau in Paris erreichen wollte, die ein Luxus-T-Shirt kaufen soll, ne, dann hat man einfach die Interessen beziehungsweise die Targeting-Einstellung weiblich, Alter 28 bis 35, wohnhaft in Paris, Interesse Luxus oder so eingegeben. Und das war dann das Targeting. Und eben mit der Verbesserung oder mit den unterschiedlichsten Plattformen, die dazugenommen wurden, geht's dann eben, wie du auch schon gerade gesagt hast, mehr ins Broad-Targeting, was man dann auch mit inklusivem Targeting gleichsetzen kann. Denn man hat vielleicht mit dem exklusiven Targeting auch potenzielle Käufer ausgeschlossen. Also vielleicht hätte man dann besser die Mutter dieser Zielgruppenfrau erreichen können, die vielleicht schon 62 ist, in Lyon lebt, aber dieses teure T-Shirt für ihre Tochter kauft. Und das ist eben mit Interessenstargeting allein dann ausgeschlossen, wenn man ein sehr nischiges Interessenstargeting nimmt. Und ist dann eben eher gegeben, wenn man auf Broad Targeting geht, in der höchsten Stufe in Broad Targeting kombiniert mit Dynamic Ads. Wenn man aber erstmal vielleicht noch nicht so mutig sein kann oder möchte, dann ist es vielleicht schon ein Schritt, wenn man von Interessenstargeting, also wie wir es nennen, detaillierten Targeting zur Targeting-Erweiterung geht. Das ist zum Beispiel ein Feature, was wir haben, wo dann unsere Systeme sehen, wenn man eine Zielgruppe anspricht, die im detaillierten Targeting festgelegt wurde, gibt es die Möglichkeit, dass dieses dann durch Interessen erweitert wird. Oder man kann zum Beispiel eben auch Lookalike-Audiences nutzen. Das sind dann eben Personen, die den Kunden am ähnlichsten sind, die das Unternehmen hat, indem man das über eine Custom Audience aufbaut. Oder auch eine wertbasierte Lookalike, in der man dann Personen ansprechen kann, die wirklich den wertvollsten Kunden ähnlich sind. Oder dann eben, wie ich schon gesagt habe, die höchste Stufe von Automatisierung in dem Bereich, wenn man dann Dynamic Ads mit Broad Audiences nutzt und da eben auch noch die Produkt, also die Absicht der Nutzer, wie sie mit einem Produkt interagieren oder Produktsets dann hinzunimmt. Und das ist rein datengesteuert und real-time.
Ich glaube, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, was ich nochmal kurz unterstreichen möchte. Dass Werbetreibende sich manchmal vielleicht nicht trauen, das zu tun, aber ich kann auf jeden Fall auch noch unterstreichen, dass man eben genau dieses Mindset einnehmen sollte und sich genau sowas mal trauen sollte. Und kann da auf jeden Fall auch noch unterstreichen, dass das funktioniert. Also ich weiß nicht, wie oft wir schon über Open Targeting gesprochen haben. Ich glaube, sehr oft. Ich kann auch nur unterstreichen, dass das, wenn man eben die Fundamentals, Signals sauber hat, sagen wir es mal so, dass das auf jeden Fall funktioniert. Und anderes Beispiel dazu, was ich auch sehr schön fand, gerade was du gesagt hast, mit der Mutter, die vielleicht für die Tochter irgendwie ein Produkt kauft. Was ich da extrem oft sehe, ist, dass Werbende Treibende, die eher ein Produkt für Frauen haben, dann im Targeting, im Prospecting auch nur Frauen ansprechen. Dadurch aber ganz oft, und ich sehe es wirklich extrem oft, Potenzial verschenken, weil sie ja die Männer kategorisch ausschließen. Es kommt aber, selbst wenn ich die Ad, also selbst wenn ich das Creative sehr weiblich gestalte, sagen wir es mal so, doch echt oft vor, dass auch im Prospecting dann Männer angesprochen werden, die dann auch entsprechend eine Conversion tätigen. Also ich glaube, wenn man das Ganze ein bisschen offener lässt und sich, wie du sagst, was traut oder ein bisschen mehr traut vielleicht, dann kann man einfach nochmal ein neues Potenzial und dann eröffnet sich einfach nochmal ein neues Potenzial. Das ist auf jeden Fall so, ja. Eine Sache, über die wir auf jeden Fall auch sprechen müssen, gerade wenn es um das Thema Liquidität geht und insbesondere unserer Erfahrung nach ein Thema, was extrem oft im Zusammenhang mit CBO, also Kampagnenbudgetoptimierung, diskutiert wird. Ich glaube, es war früher ein Thema, was extrem oft mit den Placements diskutiert wurde. Als eben Automatic Placement dann quasi stärker kam oder stärker eingeführt wurde, wurde damals schon diskutiert. Jetzt haben wir dieselbe Diskussion mehr oder weniger mit CBO nochmal. Und das ist der sagenumwobene Breakdown-Effekt. Was heißt das? Ich beschreibe mal ganz kurz, was ich darunter verstehe oder was ich darunter oder was häufig da eben diskutiert wird. Das ist der Fall, dass ich jetzt in der Kampagne mit Kampagnenbudgetoptimierung meinetwegen 3 Anzeigengruppen habe. Das Budget wird durch CBO dann entsprechend gesteuert in die Anzeigengruppen, die entsprechende Ergebnisse liefern. Jetzt schaue ich als Mensch, als Pilot quasi während des Fluges, der eigentlich auf Autopilot läuft, da rein und sehe aber, Moment, Anzeigengruppe 2 bekommt das höchste Budget, die Ergebnisse sind aber nicht so gut. So, das heißt, ich habe mir die Ergebnisse jetzt ja aufgeschlüsselt, sehe aber vermeintlich für das, was ich sehe, das, was passiert, nicht ideal ist, zumindest das, was ich sehe und interpretieren kann. Wie ist das aus eurer Sicht irgendwie einzuschätzen oder was kann man denn da oder wie kann man das vielleicht besser interpretieren auch dann als Werbetreibender?
Ja, da ist, also du hast es ja schon gerade sehr, sehr gut erklärt, was der Breakdown-Effekt ist und da gibt's, das können wir dann vielleicht auch in die Shownotes mit reinnehmen, auch ein ganz schönes Schaubild. Es ist eben immer oft und da kommt, glaube ich, auch wieder der Mut ins Spiel, dass man eben immer gerne auf diese aufgeschlüsselten Ergebnisse gucken möchte und dass oft der irreführende Gedanke dann da ist, dass wenn jetzt nur diese, sei es die Anzeigengruppe jetzt bei CBO oder man nimmt eine bestimmte Platzierung, dass da geschaut wird, okay, aber das, da ist jetzt gerade in dem Moment das beste Ergebnis. Und wenn ich jetzt das andere ausschalte, dann wird weiterhin dieses Ergebnis auch so bleiben. Und das ist eben der irreführende Gedanke, denn man sollte eben die gesamte Laufzeit beachten und vor allem das kann auf Kampagnenlevel schauen. Und das kann man natürlich dann auch über Testing wirklich rausbekommen. Also man kann ja auch einen Lift-Test dazu machen. Vielleicht ist es in einzelnen Fällen nicht der Fall. Aber man sollte auf jeden Fall gucken, dass man immer auf diesem holistischen, auf dem Kampagnenlevel sich die Ergebnisse anguckt. Und da gibt's auch einfach die Proofpoints dafür, dass es auf übergeordneter Ebene dann die effizienteren Ergebnisse sind, als wenn man dann auf die einzelnen Breakdowns heruntergeht und da sich dann natürlich auf Platzierungsebene die besten Einzelergebnisse anschaut, die dann nicht so stattfinden würden. Und man muss da vielleicht auch immer noch mal den Aspekt der Lernphase mit einbeziehen. Es gibt ja bei uns die Lernphase beim Kampagnenstart und oftmals ist es so, dass gerade da von Werbetreibend sehr stark auf die unterschiedlichen Breakdowns geachtet wird, auf die Aufschlüsselung. Und gerade in der Lernphase schwankt da auch teilweise die Performance noch sehr stark bis so ein Schwellenwert von circa 50 Conversions, egal welche Conversions das jetzt sind, erreicht wird. Und da ist es wirklich wichtig, das maschinelle Lernen übernimmt da wirklich die Aufgabe und es ist auch da wieder wie bei allem wichtig zu testen und auch den Mut zu haben, das mal auszuprobieren.
Ja. Wie sieht dann, wir haben ja über das Thema Simplification auch schon gesprochen, für mehr Liquidität und das geht ja auch ein bisschen einher mit dem ganzen Thema Breakdown-Effekt, dem Algorithmus vertrauen, Facebook quasi da vertrauen. Was ist dann deiner Meinung nach ein App-Simplified-Account? Also wie sieht das aus? Wie viele Kampagnen braucht man da als Advertiser?
Ja, also Simplification bedeutet dann eben einfach vereinfachte Account-Struktur, um da wieder diesen Fluss bereitzustellen. Es gibt keine Regel, wie viele Kampagnen ein vereinfachter Account sein soll. Ich meine, im besten Falle, wenn man ganz, ganz bold ist, hat man eine Kampagne, ne? Also, aber es kommt natürlich auf das Businessmodell an und es ist einfach wichtig, dass viele Werbetreibende haben oft so eine ganze Matrix. Also da spielen dann Marketingstrategien eine Rolle, wie zum Beispiel Neukunden versus Bestandskundenstrategie, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Platzierungen, also dass man Facebook und Instagram trennt, dass man da nochmal verschiedene Altersgruppen trennt und dann wirklich so eine ganze Matrix von unterschiedlichen Komponenten hat und damit ein sehr kleinteiliges Setup hat. Es ist klar, dass es manchmal nicht möglich ist, eine Kampagne nur zu haben. Es gibt immer externe Faktoren, wie dass es verschiedene Budgets aus verschiedenen Business Units kommen, dass es manchmal durch verschiedene Länderstrategien da externe Faktoren gibt. Aber eine Konsolidierung der Account-Strategie ist eben sehr, sehr wichtig. Und da kommen wir auch wieder dazu, dass es wichtig ist, wirklich die Ziele vor Augen zu haben. was will ich mit dieser Kampagne erreichen? Und dann kann man sich da so ein bisschen entlanghangeln und möglichst einfach eben den Account zu strukturieren. Ja. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, um eben auch überlappende Zielgruppen zu vermeiden. Dann, das sehen wir auch häufig, dann hat man auf einmal so viele unterschiedliche Anzeigengruppen und Accounts, dass man auch mit Exclusions nicht mehr hinterherkommt und nicht mehr weiß, was man wo wie ausschließen soll. Und eben auch sowas wie die Lernphase sehr stark beeinträchtigt, dass Kampagnen sehr oder Anzeigengruppen sehr lange sich in der Lernphase befinden und damit nicht effizient sind.
Ja, also ich glaube, es geht grundlegend irgendwie darum, naja, schon irgendwie clevere Setups aufzubauen, clevere Full-Funnel-Setups aufzubauen, aber die jetzt auch nicht völlig ausarten zu lassen, ihre Komplexität. Und ich glaube auch, ja, was du sagst, man kann jetzt nicht sagen, 4 Kampagnen ist gut oder 2 ist gut, sondern das kommt natürlich immer irgendwie auf den Einzelfall an. Und ganz lustig dazu, ich habe gestern mich an einer Diskussion beteiligt, in der es darum ging, was ist cleverer? Ist es cleverer, einfach verschiedene Audiences zu testen oder ist es cleverer, mit einem gewissen Audience-Stack, sage ich jetzt mal, was man hat, regelmäßig neuere Creatives zu testen? Und ich glaube, sehr viele, auch ich, waren der Meinung, dass es cleverer ist, gar nicht so sehr in das Audience-Testing so wahnsinnig krass reinzugehen, sondern lieber dann irgendwie über die Creatives zu testen, weil das am Ende auf jeden Fall der Faktor ist, der die Nadel von links nach rechts quasi shiften lässt. Ja. Okay, dann gibt's ja, wir haben schon drüber gesprochen, für mich ging es vor Jahren mal los mit der Right-Hand-Side als Placement. Jetzt haben wir wir haben schon fast 4 Hände voll mit Placements. Und da gibt es ja auch immer wieder was Neues, was die Placements anbelangt. Ich glaube, da wird uns auch in Zukunft noch das ein oder andere neue Placement erwarten. Welche Placements sind denn jetzt eher so die neueren Placements und gibt es da schon irgendwie Erfahrungswerte, die ihr seht, die sehr gut funktionieren? Beispiel Instagram Explore, um das mal zu nennen.
Ja, also Instagram Explore ist auf jeden Fall, und da sage ich Nomen est Omen, wirklich ein sehr spannendes Beispiel, weil es sehr viel zu entdecken gibt, ne? Also jeder weiß wahrscheinlich, wenn man auf Instagram auf die Lupe geht, kommt man in den Explore-Bereich und da treffen eben die Interessen des ganzen Ökosystems zusammen und man kann eben sehr viel entdecken und es geht ja auch immer so ein bisschen mit unseren Placements in die Richtung, also je mehr User das Placement nutzen, umso schöner wird es für den Werbetreibenden, weil damit dann natürlich auch da die Business Opportunities sind. Und ich habe da auch eine ganz interessante Zahl, beziehungsweise 2 Zahlen, die das auch so ein bisschen belegen. Von einer Studie, die von uns in Auftrag gegeben wurde, hat gezeigt, dass da zum Beispiel 83% der Befragten, die Instagram nutzen, gesagt haben, dass sie eben Produkte und Dienstleistungen da suchen. Und man sieht auch, also dass 500 Millionen aller Instagram-Nutzer, also es sind natürlich globale Zahlen, Explore jeden Monat nutzen und das ist schon eine gewaltige Zahl und damit ist es auch sehr, sehr einfach, inkrementelle Reichweite, gerade auch in diesem Discover-Modus eher zu sehen, ne? Also da sind die Leute im Entdecker-Modus und ist gerade, wenn man so ein bisschen an die Full-Funnel-Strategie denkt, wirklich da im Discovery-Modus eine schöne zusätzliche Reichweite. Und man kann es natürlich auch schnell und einfach umsetzen, indem man es über automatische Platzierung dann einfach mit reinnimmt. Dann gibt's natürlich als 2. würde mir noch Facebook Marketplace einfallen als Platzierung. Es wurde ja generell Marketplace schon 2016 eingeführt als Shopping Destination. Und das ist dann vielleicht noch ein bisschen, da sehen wir auch den Unterschied der Platzierung ein bisschen wieder auf eine andere Zielgruppe geartet. Da wollen die Menschen kaufen, verkaufen, natürlich auch entdecken, sind da aber schon ein bisschen mehr im Produkt drin, suchen vielleicht nach ganz bestimmten Produkten und Dienstleistungen und deshalb hat man da auch wieder einen anderen Mehrwert, der sich ein bisschen wieder von Instagram Explore dann vielleicht unterscheidet. Und was vielleicht jetzt kein neues Placement ist, aber ich finde ein Placement, das sich einfach so schlagartig auch in der Nutzung geändert hat und ein tolles Beispiel dafür ist, dass man wirklich Placements, neue Placements nicht unterschätzen soll, ist Stories. Denn die sind wirklich explosionsartig dann in der Nutzung, wirklich haben sich entwickelt. Und da kann man ja natürlich auch unterschiedliche Strategien fahren, also es über automatische Platzierungen einzubinden. Es gibt aber natürlich da auch viele Werbetreibenden, die Standalone-Kampagnen gerade bei den Stories nutzen. Da muss man natürlich auch mal sehen, wieso die Business-Strategie ist und für welche Kampagne es genutzt wird.
Ich liebe Story-Ads, vor allem mit Branded Content, aber das ist was anderes. Für einen anderen Podcast mal.
Okay. Same. Und da stellt sich jetzt halt auch die Frage, was würdest du sagen, welches Format sollte jeder Performance Advertiser mal getestet haben? Und wir haben jetzt über Story Ads auch dediziert gesprochen, quasi, also nativ quasi. Mhm. Welche Rolle spielt dabei Asset Customization? Also soll ich das verwenden oder eher nicht? Vermutlich eher ja, aber was sagst du?
Ja, also gerade in den Formaten hat sich ja genauso wie bei den Platzierungen über die Jahre einiges entwickelt, ne? Also wir haben ja von Video, Image, Carousel, Collection, Instant Experience wirklich viele tolle Formate mittlerweile so für. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, im Performance-Bereich, also oder auch für jeden Advertiser wirklich da alles mal zu testen, denn alle haben ihre Berechtigung und man muss es einfach testen. Video spielt natürlich eine immer größere Rolle und da sehe ich auch noch ein paar Gaps eben so in der Video, Mobile First, Shortform-Video-Nutzung, gerade im Performance-Bereich, in der Kreation und natürlich sind die Formate auch immer eine Herausforderung für die Kreativen teilweise, ne? Bei dieser Anzahl von Formaten mitzuhalten. Aber auch da gibt es, wie du Sebastian jetzt gerade schon gesagt hast, natürlich auch das Feature Asset Customization, dass man eben mit diesem Feature dann Werbeelemente auf Instagram, Audience Network, Messenger, Facebook dann personalisiert anpassen kann und eben das nicht einzeln sozusagen einstellen muss. Das können verschiedene Dinge sein, dass man zum Beispiel ein Produktbild oder Video auf Facebook hochladen möchte oder ein Markenbild dann auf Instagram, weil man denkt, dass es da das Richtige ist und personalisiertere für die Plattform. Oder unterschiedliche Zuschnitte verwenden oder verschiedene Texte, Überschriften, Links. Da gibt's ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
Ja, und ich glaube vielleicht, um da so ein bisschen auch die Hürde, die manchmal auch nur im Kopf entsteht oder besteht, zu lösen, gerade auch was Story und das vertikale Format anbelangt, man hat ein interessantes Tool wahrscheinlich immer in der Länge eines Armes von sich entfernt liegen oder in seiner Hosentasche dabei, mit dem man doch sehr viele kreative Dinge auch umsetzen kann, nämlich mit seinem Smartphone. Da kann man ja schon relativ viel machen. Da muss man sich dann vielleicht auch einfach ein bisschen trauen als Werbetreibender, aber ich glaube, man kann da echt viele coole Dinge umsetzen und dann eben auch in dieses Format und auch in das Videoformat sich sozusagen reinbewegen. Ja.
Genau, und vielleicht auch noch zu Instagram Stories, das ist vielleicht auch noch wichtig, kann man jetzt auch diese Templates erstellen, also da hat sich wirklich auch sehr, sehr viel getan, um da zu personalisieren und das der Plattform entsprechend anzupassen.
Das auch, ja. Das ist auch nochmal ein sehr guter Hinweis. Auch das sollte man auf jeden Fall mal auschecken im Werbeanzeigenmanager. Ja, was bleibt am Ende noch zu sagen? Ich würde sagen, es ist tatsächlich sehr, sehr spannend zu sehen. Auch wie gesagt, dieser Shift, der stattfindet, der von der wahrscheinlich etwas manuelleren Arbeit tief im Werbeanzeigenmanager hin zu dem Bild des Piloten, der zum Start da ist und zum Ende da ist und dann dazwischen nicht mehr so viel Arbeit hat. Oder ich will vielleicht gar nicht sagen, nicht mehr so viel Arbeit hat, sondern die Arbeit sich einfach ändert und meiner Meinung nach kreativer wird und ich persönlich habe daran auch irgendwie mittlerweile mehr Spaß, um ganz ehrlich zu sein, mich mit den kreativen Themen auseinanderzusetzen. Deswegen vielen, vielen Dank, Ramona, für all diese Insights und für alles, was du uns heute mitgebracht hast. Du hattest vorhin schon gesagt, wir werden alles in die Shownotes packen, unterhalb von dieser Folge. Die gibt's dann wie immer unter adsventure.de/podcast-028 für Folge 28. Dann bleibt mir jetzt am Ende eigentlich nur noch eine Frage, wie ist denn das Wetter in Hamburg und wie wird's am Wochenende?
Ich befasse mich selten mit der Wettervorhersage für Hamburg, da sie meistens nicht so eintrifft. Also zurzeit, gerade weil ich hier so in meinem Homeoffice neben dem Fenster sitze, ist es irgendwie so Aprilwetter. Ich komme ursprünglich aus Freiburg und ich vermisse manchmal diese beständige Sonne und hier kann es am Tag eben alles haben. Aktuell ist es ein bisschen bewölkt. Ich hoffe auf ein schönes Wochenende.
Ach, guck an, siehst du, da habe ich am Ende auch noch was Interessantes gelernt. Freiburg ist ja tatsächlich bei mir hier quasi um die Ecke. Schön, Mensch, schön. Wieder was gelernt. Cool. Ja, vielen Dank für die Zeit. Hat uns sehr gefreut, dass du hier warst. Wie gesagt, alles in den Shownotes. Und wir hören uns dann alle wieder bei Folge 29 auf dieser Welle und sagen vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.